Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus, Kaiphas, Maria, Pilatus, Judas, die Priester und Soldaten, das Volk von Jerusalem, Männer, Frauen und Kinder, sie werden dargestellt von ungefähr 2000 Menschen aus Oberammergau. Alle 10 Jahre. Als nächstes in 3 Jahren, 2020, wiederholt sich dieses Schauspiel, für das sich die Männer Haare und Bärte wachsen lassen und das ganze Dorf gemeinsam monatelang probt. Die Passionsspiele in Oberammergau gehen auf ein Gelübde aus dem Mittelalter zurück, als die Pest in Mitteleuropa grassierte. Als die Seuche auch Einwohnern von Oberammergau das Leben kostete, gelobten einige Bürger 1633, alle 10 Jahre Passionsspiele aufzuführen. Hier sollte das Leiden ein rasches Ende nehmen. Und die Überlieferung bestätigt das dann auch, denn nach diesem Gelübde forderte die Pest keine neuen Opfer mehr in Oberammergau. Und 1634 begannen die Oberammergauer dann auch, ihr Versprechen einzulösen. Bis heute tun sie dies, wie gesagt, alle 10 Jahre. Längst ist die Pest keine Bedrohung mehr. Längst wurden die Passionsspiele zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor im Dorf. Und doch, bei allem Kommerz, es geht nicht einfach darum, Menschen zu unterhalten oder möglichst detailverliebt den grausamen Tod Jesu zu inszenieren. Alle Anstrengungen, die Musiker und Darsteller auf sich nehmen, haben ein Ziel. Denn alles geschieht, damit gelingt, was der Evangelist Lukas am Ende seiner Erzählung der Leidensgeschichte, wir haben sie eben bereits gehört, notiert hat. Alle, sagt Lukas, alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen zurück. So steht es auch als Zitat aus dem Lukas-Evangelium auf der offiziellen Homepage der Oberammergauer Passionsspiele. Es geht also nicht um ein innerlich beteiligtes Anschauen. Es geht auch gar nicht so sehr um die eigene Betroffenheit. Nein, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Diese Geschichte hat mit mir zu tun. Anders ausgedrückt, ich und wir gemeinsam sind ein Teil dieser Geschichte, dieses Schauspiels, wie der Evangelist Lukas die letzten Stunden im Leben Jesu bezeichnet hat. Das Wort Schauspiel ist unserer modernen Übersetzung zum Opfer gefallen. Und es geht ja auch gar nicht um irgendwie ein Schauspiel. Luther fand dieses Wort auch vielleicht zu anstößig. Doch ein antikes Schauspiel diente schon damals nicht zur Belustigung. Es ging darum, die Wahrheit, das Wesen der Dinge an sich darzustellen. Eigentlich ist das sehr modern gedacht, denn auch wir verstehen die Dinge besser, wenn wir sie nicht nur abstrakt hören, sondern vielmehr mit allen Sinnen wahrnehmen können und verinnerlichen. Die Passion Jesu wahrnehmen, verinnerlichen, verstehen. Darum geht's am Karfreitag. Und darum ging es auch dem Evangelisten damals. Er beschreibt, wie das Volk, das diesem Schauspiel zuschaute, sich an die Brust schlug und wieder umkehrte. Menschen, die sich auf die Brust schlagen, zeigen etwas an. Sie zeigen Einsicht, vielleicht auch Reue. Lukas erzählt dies auch von dem Zöllner einige Kapitel vorher. Wenn die Menschen umkehren, ist damit zunächst der Weg wieder nach Hause gemeint. Aber es schwingt auch Veränderungen mit. Veränderungen, die das geschehene Ereignis bei ihnen ausgelöst hat. Auch bei den Passionsspielen in Oberammergau scheint es immer wieder zu passieren, dass Menschen tief betroffen nach Hause gehen. Vor ein paar Jahren, 2010, Thomas Gottschalk, er hatte sich auf eine Volkstheatervorstellung eingestellt und am Ende, im Innersten berührt, ging er beeindruckt, nachdenklich, wie er selbst formuliert hat, verändert nach Hause. Selig, die nicht sehen und doch glauben. So zitiert Gottschalk Jesus und fügt dann hinzu, dass es aber doch leichter fällt, wenn man ein bisschen etwas sehen darf. Liebe Gemeinde, unser Gottesdienst heute ist kein antikes Theaterstück und auch kein Passionsspiel, aber er ist ein Zusammenspiel von Hören und Sehen, Musik und Gesang, Wort und Stille, Gebet und der Feier des Abendmahls. All das heute, damit wir angerührt werden, uns an die Brust schlagen und verändert nach Hause gehen, weil wir vom Wesen der Passion Jesu erfüllt sind. Wir sind und werden ein Teil des Geschehens. Und so ist auch die Frage erlaubt: Wer sind wir denn überhaupt? Oder auch: Wo stehen wir bei diesem Geschehen? Auf der Seite der Spötter, auf der Seite des Verbrechers, der erkannt hat, dass der in der Mitte da unschuldig ist und der Jesus bittet, an ihn zu denken, wenn der in sein Reich kommt? Oder stehen wir auf der Seite der neugierig Distanzierten, auf der Seite derer, die vielleicht enttäuscht sind, weil der erhoffte Durchbruch, der erhoffte Umschwung mit Jesus nicht gekommen ist? Vielleicht wundern oder ärgern sie sich sogar, weil ein Standpunkt nicht vorgekommen ist, nämlich der Platz an Jesu Seite. Bestimmt würden manche Christinnen und Christen da gerne stehen. An Karfreitag aber wird selbst das in Frage gestellt. Uns heute soll es nicht anders ergehen als den Menschen damals, dass wir nämlich nur schauen und verstehen sollen. Und was sehen wir, die wir heute Morgen hier in die Kirche gekommen sind? Im Bericht vom Lukas sagt der Hauptmann am Ende des Leidensweges Jesu: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Wieder übersetzt Martin Luther etwas ungenau: Fürwahr, dieser Mensch war gerecht. So heißt es eigentlich. Ein frommer, ein gerechter Mensch ist gestorben, ein Vorbild für alle. Eine Siegesbotschaft ist das bestimmt nicht. Das kommt ja auch erst übermorgen. Dann ist die Zeit für die Botschaft, dass das Leben den Tod besiegt. Noch ist es dunkel über der Stätte des Geschehens, auf der Bühne Golgatha sozusagen. Lukas berichtet von der Finsternis, die über das ganze Land kommt. Jesus stirbt im Dunkeln. Er stirbt als ein Gerechter. Damit wird auch eine Frage beantwortet. Wen sehen wir heute am Karfreitag? Wir sehen den Gekreuzigten. Er steht, beziehungsweise er hängt im Mittelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Alles Handeln und Reden ist auf ihn ausgerichtet. Und dann, als alles dunkel wurde, redet nur noch er. Als er alles gesagt hätte, was zu sagen war, verschied er. Genauer, er hauchte seinen Geist wie einen Atem aus und kehrt zurück zu Gott. Ja, wir sehen Jesus von Nazareth, unsichtbar dabei ist sein Vater. Und diesen ruft er an, mit ihm steht er in Beziehung, ohne ihm gleich zu sein. Nicht alle konnten das sehen, aber der Hauptmann, der hat das erkannt, denn er pries Gott nach all dem Grauenvollen, was sich da ereignet hat. Nicht, weil Gott der Urheber dieses grauenvollen Ereignisses gewesen ist, sondern weil er Gott in diesem Geschehen gesehen hat. Sehen und Hören wirken zusammen. Was hören wir? Jesus spricht dreimal. Unmittelbar nachdem er mit den beiden Verbrechern ans Kreuz geschlagen wurde, sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eigentlich war dies der Zeitpunkt, um Schmähreden gegen die Feinde zu halten und um zu jammern angesichts des Leides und der Schuld, die jemand auf sich geladen hat. Wir hören aber nichts von all dem. Mit dem, was wir hören, tun wir uns dann auch schwer. Und das zu Recht, wenn wir es aus dem Zusammenhang lösen. Unrecht ist Unrecht und Missbrauch ist Missbrauch, egal von welcher Seite, das gehört vor Gericht und die Täter gehören bestraft. Jesus aber bittet um Vergebung für die, die ihn gepeinigt und ans Kreuz geschlagen haben. Nicht, damit die sagen konnten, ich kann nichts dafür, mich trifft ja eigentlich keine Schuld, ich handle ja nur auf Befehl. Nein, Jesus ist kein Strafverteidiger und wir sind nicht im Gerichtssaal. Jesus betet zu Gott und damit eröffnet er Zuschauern, also uns, eine andere Wirklichkeit, die aufgebaut ist auf Liebe und Vergebung. Strafe, Vergeltung und Resozialisation haben ihr Recht. Aber vor Gott gilt, dass wer Böses tut, wirklich nicht weiß, was er im Grunde da tut, weil er damit Gott und seiner Liebe zu uns wehtut. Gottes Antwort ist die Vergebung und damit das Leben, trotz allem. Und unsere Antwort sollte das auch sein. Das zweite Mal redet Jesus mit einem Verbrecher. Der eine spottet Jesus und wird sogleich von dem anderen zurechtgewiesen. Und dieser bittet Jesus: Gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Denk an mich. Denk an mich, als ob es nichts Wichtigeres gäbe, als an einen gemeinen Verbrecher zu denken. Aber Jesus nimmt die Bitte auf. Mehr noch, er stiftet eine neue Beziehung, eine neue Gemeinschaft. Du wirst mit mir im Paradies, im Himmel bei Gott sein. Es ist ja eigentlich so einfach zu sagen, denk an mich, Gott, und doch so schwer. Angst und Sorge, Schmerz und Wut können so groß sein, dass der Gedanke an Gott keinen Platz mehr in mir hat. Der Verbrecher aber, der macht es vor. Denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst nicht allein sein, im Leben nicht und im Tod auch nicht. Jesus macht ernst mit der Gottesgemeinschaft. Sie gilt dem üblen Verbrecher genauso wie mir. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist das letzte Wort Jesu am Kreuz. Damit ist es dann klar. Hier stirbt ein vertrauensvoll glaubender Diener Gottes. Ein Gerechter, der freiwillig Ja gesagt hat, eingewilligt hat in diesen Weg. Da ist nichts zu spüren, außer einem tiefen Vertrauen zu Gott. Ein Vertrauen, das nichts mehr für sich erhofft und dennoch Halt bei Gott findet. Ein fast kindliches Vertrauen, das kein Ziel kennt und braucht, aber Geborgenheit und Liebe erfährt. Wir merken auch hier, dass das uns anspricht, so wie die beiden anderen Worte Jesu am Kreuz auch. Denn die Gewissheit, von Gott getragen zu werden, ohne zu wissen, wohin mein Gott mich trägt, das wünsche ich mir doch für mein ganzes Leben. Das wünsche ich mir auch für mein Lebensende. Ja, sicher, nicht jeder kann so sterben, aber wir können beginnen, so zu leben. Nach all dem Hinsehen, Schauen und Hören noch die Frage, was macht das Schauspiel mit uns? Was bedeutet es uns? Wir sind ein Teil dieses Geschehens und es scheint, als ob Lukas mit allen Mitteln versucht, uns anzusprechen, uns aufzurütteln. Jesus redet zu seinem Vater, zum Verbrecher und dabei zu uns, als ob er sagen will, nehmt mich doch zum Vorbild. Nicht im Sterben, im Tod am Kreuz, sondern jetzt in eurem Leben. Vergebt einander, dient Gott und den Menschen, habt Gemeinschaft untereinander und mit Gott lebt als Gerechte. Dafür bin ich gestorben. Oder anders, schlagt euch an die Brust und kehrt um. Amen.